Während der nächsten 10 Tage verwandelte sich der Zirkus vollends zur Farce. Hier und da durchsetzt mit einer kleinen privaten Tragödie. Aus dem Todesbrief ließen sich keine weiteren Erkenntnisse gewinnen. Und die 243 Namen in dem Büchlein wurden auf 4 Detective-Teams verteilt. Madeleine Sprakes Name war in dem Buch nicht aufgeführt. Ebenso wenig wurde er in einer der nachfolgenden Befragungen genannt. Russ Millard war dazu übergegangen, Zimmer 204 im El Nido zu seiner Außenstelle zu machen, wohin er am Ende einer Schicht ging, um Lees hervorragend aufbereitete Sammlung von Aktenstücken durchzugehen. Seit Lee verschwunden war, leistete ich ihm an vielen Abenden Gesellschaft. Wenn er sich die Schreckensbilder der Dahlia anschaute, schlug er stets das Zeichen des Kreuzes und murmelte inbrünstig Elizabeth.
Ich erwische ihn schon, Liebes.
Er ging stets pünktlich um 20 Uhr heim zu seiner Frau und seinen Söhnen. Dass ein Mensch so tief Anteil nehmen und etwas dennoch so lässig beiseite schieben konnte, verblüffte mich.
Ich werde nicht zulassen, dass Brutalität mein Leben beherrscht.
Ab 20 Uhr war mein eigenes Leben von 2 Frauen beherrscht. War ich der Schnittpunkt ihres seltsam starken Willens. Vom El Nido aus ging ich Kay besuchen. Seit Lee verschwunden war und die Rechnung nicht mehr bezahlte, hatte sie eine Stelle als Lehrerin für Schüler der 6. Klasse an einer Grundschule einige Blocks vom Strip entfernt angenommen. Ich fand sie dann bei der Korrektur von Arbeitsheften und mit stoischem Gleichmut Kunstwerke von Kindern begutachtend. Froh, mich zu sehen, doch darunter spröde. Als könne das Aufrechterhalten einer nichtssagenden Fassade ihren Schmerz über Lees Abwesenheit und ihren Zorn über meinen Zaudern am besten in Schach halten. Es war dieser Zustand, der mich 10 Tage hintereinander aus dem Haus trieb. Direkt ins Red Arrow Motel. Ich brachte also Kay mit zu Madeleine. Zuerst vögelten wir, das Reden kam später. Ich war dankbar dafür, dass wir bei unserer Rammelei stets das Licht ausmachten, sodass Madeleine nicht in meinem Gesicht lesen und erkennen konnte, dass es der nackte Hunger war, der mich kommen ließ. Oder die Dahlia. Beim ersten Mal traf es mich ganz unvermittelt. Wir liebten uns gerade und standen beide kurz vor dem Höhepunkt. Meine Hand rutschte am Bettpfosten ab, traf den Lichtschalter an der Wand und tauchte Betty Short unter mir in grelles Licht. Sekundenlang glaubte ich wirklich, es wäre sie. Und ich rief nach Lee und Kay, mir zu helfen. Als meine Geliebte wieder Madeleine war, streckte ich die Hand nach dem Schalter, doch sie packte mein Handgelenk. Im Taumel heftiger Bewegungen, quietschender Bettfedern und grellem Licht wurde aus Madeleine Betty. Wurden ihre Augen blau anstatt haselnussbraun. Wurde ihr Körper zum Körper Bettys aus dem Pornofilm. Ließ ich sie stumm die Worte formen, nein, bitte. Als es mir kam, wurde mir bewusst, dass es mit Madeleine allein niemals so gut sein könnte.
Ich wusste ja, dass sie früher oder später von dir Besitz ergreifen würde.
Ich gestand ihr, dass mein ganzes Bettgeflüster ein einziges Lügengewebe sei. Und erzählte ihr atemlos in einem Stück die wahre Geschichte von Lee und Kay und Bucky. Bis zu Lees Fixierung auf das tote Mädchen und seinem Sprung vom Erdenrand.
Ich werde niemals eine Lehrerin aus Sioux Falls, South Dakota sein. Doch ich will gerne Betty oder jede andere sein, ganz wie du mich haben möchtest.
So kam es zwischen Elizabeth Short und mir zu einer förmlichen Verbindung. Lee blieb verschollen und Madeleine blieb Betty. Und es gab nichts, was ich gegen diese doppelte Verwandlung unternehmen konnte. Mit der Post traf wieder ein Umschlag im Büro ein. Ausgeschnittene Buchstaben waren auf einfachem weißem Papier zu der folgenden Botschaft zusammengesetzt. Habe meine Absicht geändert, ihr würdet kein ehrliches Spiel spielen. Tötung der Dahlia gerechtfertigt, Rächer an der schwarzen Dahlia. Unten auf das Blatt war das Foto eines kleinen, gedrungenen Mannes geklebt, der einen dreiteiligen Anzug trug und dessen Gesicht herausgekratzt war. Die übereinstimmende Meinung im Büro war die, dass das Foto den Killer zeigte, der sich hiermit symbolisch vom Gesamtbild eliminiert hatte. Thad Green teilte Russ und Captain Jack mit, dass Horrell beabsichtigte, am 5. Februar den Dahlienfall nur noch auf kleiner Flamme weiterkochen zu lassen. Und einen Tag später hing eine Liste mit all den Detectives am schwarzen Brett im Mannschaftsraum, die wieder zu ihrem normalen Dienst zurückgeschickt wurden. Ich stand nicht darauf. 2 Tage später kriegte ich eine Einladung zu einer privaten Unterredung mit Alice Lowe.
Warum stehe ich denn nicht auf der Liste? Was erwarten Sie von mir, Mr. Love?
Ich schaute Lowe und Fritzy Vogel an, der neben ihm saß.
Nennen Sie mich doch Alice.
Die kleine Versammlung fand im Wohnzimmer in Fritzys Haus statt.
Ich möchte Sie morgen wieder bei der Fahndung haben. Und ich will im Shortfall noch einen letzten Versuch machen, bevor ich mir meine alten Akten wieder vornehme. Wir sind beide ehrgeizig, richtige Aufsteiger, Buggy. Fritzy hier will Sie als Partner haben, sobald er zum Lieutenant befördert wird.
Was soll ich nun tun, Alice?
Also schön, Dwight. Gut, ich werde es Ihnen sagen. Im City Jail halten wir noch immer vier Bekenner fest. Sie haben keine Alibis für die Tage, in denen Betty Short spurlos verschwunden war. Sie sind bei ihrer ersten Vernehmung nicht ansprechbar gewesen und es sind durchweg gewalttätige Irre mit Schaum vor dem Mund. Ich möchte, dass Sie nochmal verhört werden. Und es geht mir dabei, wie sagt man doch gleich, um die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Dabei werden Muskeln gebraucht und Fritzy wollte zuerst Bill Koenig dabei haben. Doch dem steckt die Gewalttätigkeit so tief in den Knochen, dass ich lieber Sie ausgesucht habe. Also, Dwight. Ja oder nein? Zurück zur Fahndung oder Dreckarbeit bei der Mordkommission, bis Russ Millard ihrer überdrüssig wird? Wie entscheiden Sie sich?
Ich mach's.
Gut. Bei der Fahrbereitschaft für die Nachtschicht ist ein Gefangenentransporter abgestellt. Schlüssel sind unter der Matte.
Mhm.
Fahren Sie die Verdächtigen zu 1701 South Alameda, wo Sie dann Fritzy treffen. Und herzlich willkommen bei der Fahndung, Dwight.
1701 South Alameda lag im Industriegebiet im Osten von Los Angeles, etwa 2,5 Kilometer vom Stadtgefängnis entfernt. Ein gigantisches Lagerhaus mitten in einem Block mit gigantischen Lagerhäusern. Das einzige mit erleuchtetem Firmenschild an der Straßenfront. County King Frühstücksfleisch. Wir beliefern Los Angeles County seit 1923 mit hochwertigen Lebensmitteln.
Hier entlang, meine Herren.
Fritzy führte mich an unserer Tanztruppe vorbei durch einen Vorraum, in dem es nach Fleisch stank. An dessen Ende schloss sich ein riesiger Raum an, mit Sägemehl bedeckter Zementboden. Reihe um Reihe rostiger Fleischerhaken, die von der Decke hingen. Von einigen baumelten Rinderhälften herab, ungekühlt. Bei normaler Raumtemperatur und Schmeißfliegen taten sich am Fleisch gütlich. Mein Magen revoltierte. Dann erblickte ich hinten vier Stühle neben vier unbenutzten Haken und ich bekam eine Vorahnung von dem, was ich hier abspielen würde. Fritzy zog eine Rolle Klebeband aus seiner Tasche und reichte sie mir hin.
Kleben Sie Ihre Vorstrafenregister an die Wand neben die Haken. In alphabetischer Reihenfolge.
Während ich das tat, fiel mir ein von einem Tuch verhängter Tisch auf, der ein paar Schritte weiter quer in die Tür zu einem Seiteneingang geschoben worden war. Fritzy führte die Gefangenen zu den Stühlen und befahl ihnen, sich darauf zu stellen. Dann legte er die Ketten ihrer Handschellen lose über die Fleischerhaken. Ich überflog die Listen mit den Vorstrafen in der Hoffnung, von Untaten zu lesen, die meinen Hass auf die vier schüren konnten. Genug jedenfalls, um die Nacht zu überstehen und endlich wieder zur Fahndungsabteilung zurückkehren zu können. Lauren Bidwell hatte dreimal in Atascadero eingesessen. Jedes Mal wegen Verführung Minderjähriger. Zwischen seinen Haftstrafen hatte er sich aller aufsehenerregenden Sexualverbrechen schuldig bekannt. Cecil Durkin war ein Rauschgifthändler, Messerstecher und ein in allen Zuchthäusern gefürchteter Vergewaltiger, der mit einigen guten Kombos zusammen Schlagzeug gespielt hatte. Er hatte zwei Haftstrafen wegen Betruges in Quentin abgesessen und war vor seiner letzten Bleibe festgenommen worden, weil er öffentlich masturbiert hatte. Vor dem Haus eines Bandleaders, der ihn als Bezahlung für einen Auftritt in einem Nachtclub angeblich mit Stoff abgefüllt hatte. Dafür war er zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Seit seiner Entlassung hat er als Tellerwäscher gearbeitet und in einem Wohnheim der Heilsarmee gelebt. Charles Isler war Zuhälter und ein berüchtigter Bekenner, dessen Spezialität Morde an Prostituierten waren. Paul Orchard war Exhibitionist und Strichjunge und ehemaliger Deputy Sheriff in San Bernardino County. Abgesehen von seinen Sittlichkeitsdelikten hatte er noch 2 Vorstrafen wegen schwerer Körperverletzung und Misshandlung.
Ihr habt alle gestanden, die Dahlia getötet zu haben. Wir können es euch nicht nachweisen, also liegt es ganz bei euch, uns zu überzeugen. Bucky, Sie stellen Fragen nach den Tagen, die das Mädchen verschwunden gewesen ist. Ich höre in Ruhe mit, bis ich die ersten unverschämten Lügen höre.
Zuerst nahm ich mir Bidwell vor. Seine Schüttellähmung brachte den Stuhl unter ihm zum Wackeln.
Erzähl mir von Betty Short, Pops. Warum hast du sie umgebracht?
Nicht so zaghaft, Jungchen. Dieser Wichser hier hat kleine Jungs gezwungen, seinen Schwanz zu lutschen.
Also ich stehe, Pops. Warum hast du sie umgebracht?
Ich hab sie nicht getötet, Miss. Ich,
wollte nur ein Freifahrschein in die Klapsmühle. Drei warme Mahlzeiten und da eine Kiste zum Pennen. Das war alles, was ich wollte.
Der alte Knacker sah nicht einmal stark genug aus, ein Messer anzuheben, geschweige denn eine Frau zu fesseln und die zwei Körperhälften einer Leiche nach draußen zu einem Wagen zu tragen.
Jetzt zu dir, Hessel. Erzähl mal.
Dir was erzählen? Du hast diese Zeile wohl aus Dick Tracy oder Gangbusters.
Zum letzten Mal, du Scheißkerl, erzähl mir jetzt alles von dir und Betty Short.
Ich habe Betty Short gefickt. Ich habe deine Mama gefickt. Ich bin dein Daddy.
Ich schlug meine Links-Rechts-Kombination auf den Solarplexus. Kurze kleine Gerade, die wehtaten. Dirkens Beine knickten ein, doch es gelang ihm, sich auf dem Stuhl zu halten. Er schnappte keuchend nach Luft.
Und nun zu dir, Charles Michael Isler.
Ich habe Liz nicht getötet. Ich weiß selbst nicht, warum ich solche Sachen...
Warum hast du denn den Mord an ihr gestanden?
Sie sah so süß und hübsch aus und ich fühlte mich so schlecht. Als ich ihr Bild in der Zeitung gesehen habe, bin ich... Oh, ich weiß auch nicht warum, aber bei den Hübschen muss ich immer gestehen.
Prügelst du deine Mädchen, Charlie? Machst du sie süchtig? Sorgst du dafür, dass sie deine Kumpel bedienen?
Ich mache so schlechte Sachen. Böse, böse.
Fritzi schlenderte heran und stellte sich neben mich. Schlagringe aus Messing über beide Fäuste gezogen.
Jetzt mal weg mit den Samthandschuhen. Das bringt uns nicht weiter.
Fritzi trat Islers Stuhl unter ihm weg. Der Zuhälterbekenner kreischte auf und baumelte am Haken wie ein Fisch an der Angel. Knochen knackten, als sein volles Gewicht plötzlich an den Handschellen riss.
Jetzt schau mal gut zu, Jüngelchen.
Dabei trat er die anderen Handschellen weg. Jetzt baumelten alle vier Bekenner hilflos herab, kreischend, einander mit den Beinen umschlingend, ein einziger zuckelnder Oktopus im Häftlingsdrillig. Auch die Schreie klangen wie von einer einzigen Stimme, bis sich Fritzi ausschließlich Charles Michael Isler widmete. Weit ausholend landete der Schwinger in seiner Körpermitte. Links, rechts, links, rechts. Isler schrie gurgelnd, würgte.
Sag mir, was du weißt!
Ich hatte ein Gefühl, als würden meine Beine gleich unter mir wegknicken.
Ich weiß nur, dass sie bei der Sitte gewesen
ist. Sag mir, was du weißt, du. Sag mir, was deine Pferdchen dir erzählt haben, du syphilitischer Zuhälter!
Isla erbrach sich. Fritzi ging noch mehr in ihn hinein und blutete seinen ganzen Körper. Ich hörte es knacken. Dann starrte ich nach links auf einen Alarmknopf an der Wand neben dem Verbindungsgang. Ich starrte und starrte und starrte. Plötzlich hatte ich Fritzi wieder im Blickfeld. Er herumwirbelte und zudem mit einem Tuch verhängten Tisch hinüberrannte, der mir vorhin aufgefallen war. Auf dem Tisch lag eine nackte Frauenleiche, die in Taillenhöhe durchgetrennt war. Ein pummeliges Mädchen, das man so frisiert und zurechtgemacht hatte, dass es Ähnlichkeit mit Elizabeth Short hatte. Fritzi packte Charlie Isler hinten am Kragen.
Hier habt ihr Jane Doe Nummer 43, die ihr nach Herzenslust zerstückeln könnt. Ihr werdet jetzt alle auf sie einstechen und der beste Schlitzer bekommt zur Belohnung die Fahrkarte ins Jenseits.
Isler schloss die Augen, zerbiss seine Unterlippe. Der alte Bidwell lief purpurrot an und vor seinem Mund stand Schaum. Ich konnte riechen, dass sich Dirkens Darm entleert hatte und sah, dass Orchards Handgelenke gebrochen waren.
So.
Die Hände unnatürlich verrenkt im rechten Winkel abstanden.
Fritzi
holte ein Stilett hervor und ließ die Klinge herausspringen.
Zeigt es mir und ich will nett zu euch sein. Und dann gehen auch eure Schmerzen weg. Mikey, nimm ihn in die Handschellen ab.
Ich setzte mich in Bewegung. Ich rannte in Fritzi hinein, schleuderte ihn zu Boden, ging zum Alarmknopf und drückte ihn. Eine Sirene ertönte, so gut, so schrill und laut, dass ich das Gefühl hatte, von ihren Schallwellen aus dem Lagerhaus hinausgetragen zu werden und in den Häftlingstransporter und weiter die ganze Strecke bis vor Kays Tür. Und dann fand ich kein Wort der Entschuldigung mehr für Lee. Und meine Treue zu ihm war ausgelöscht. Sie berührte mich so leicht und sanft, bis sich meine Fäuste entkrampften und meine Muskeln lösten. Als wir uns liebten, war Betty Short weit, weit weg.
Mein Baby.
Eine Woche später brach ich mit Madeleine, dem Mädchen aus der Nachbarschaft, dessen Identität ich Lee und Kay verschwiegen hatte.
Du und Sicherheit gefunden? Weißt du, du wirst zurückgekrochen kommen. Und soll ich dir auch sagen, warum? Ich sehe aus wie sie. Sie!
Lowe und Vogel gelang es, die Sache zu vertuschen. Ich wurde aus der Fahndungsabteilung geschmissen und wieder in Uniform gesteckt. Streifendienst zu Fuß und im Schichtwechsel in der Gegend um Central Station, meinem alten Zuhause. Lieutenant Yastro, mein Schichtleiter, war Dick mit Lowe befreundet. Ein Monat verging, Lee kehrte nicht zurück. Zwei Rauschgifthändler wurden wegen der Morde an DeWitt und Chasco in Ciudad Juarez abgeurteilt und gehängt. Der Shortfall verschwand aus den Schlagzeilen und rutschte auf die letzten Seiten. Es gingen kaum noch Hinweise ein. Alle außer Russ Millard und Harry Sears nahmen wieder ihre gewöhnlichen Dienstpflichten wahr. Russ und Harry verbrachten ihre Abende im El Nido, wo sie Lees perfekt angelegte Akte immer wieder durchgingen. Auf meinen Streifengängen dachte ich nie an sie. Sobald mein Liebesspiel mit Kay allzu sehr von Gefühlen belastet war, kam sie mir zu Hilfe, erfüllte vorübergehend ihren Zweck und wurde wieder in die dunklen Bezirke meiner Seele verbannt, sobald wir fertig wurden. Nur wenn ich schlief, wenn ich hilflos war, erwachte sie zum Leben. Es war immer derselbe Traum. Ich war mit Fritzi Vogel im Lagerhaus und prügelte Cecil Durkin zu Tode. Sie schaute dabei zu und schrie, dass keiner der Verrückten sie getötet habe, versprach mit mir zu schlafen, wenn ich Fritzi dazu bringen könnte, nicht weiter auf Charlie Isla einzuschlagen. Ich hörte dann auf, begehrte sie, wollte Sex. Fritzi fuhr fort in seinem blutigen Geschäft und Betty weinte um Charlie, während ich sie nahm. Im April, fast 2,5 Monate nach Lees Verschwinden, erhielt Kay einen Brief mit dem offiziellen Briefkopf des LAPD.
3. April 1947. Sehr geehrte Miss Lake, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Leland C. Blanchard aufgrund seines moralischen Fehlverhaltens mit Wirkung vom 15. März 1947 offiziell vom Dienst beim Los Angeles Police Department entlassen worden ist. Da Sie die Nutznießerin seines Kontos bei der Los Angeles Credit Union gewesen sind und da Mr. Blanchard für uns unerreichbar bleibt, halten wir es für ein Gebot der Fairness, Ihnen den Restbetrag auf seinem Gehaltskonto zukommen zu lassen. Mit freundlichem Gruß, Leonard W. Strock, Sergeant, Personalabteilung.
In der Anlage befand sich ein Scheck über $14.11. Zwei Tage später entsprang die Verbindung förmlich den kopierten Aktenstücken und packte mich bei den Eiern. Es war mein eigenes Vernehmungsprotokoll, abgelegt am 17. Januar 1947. Unter dem Namen Marjorie Graham hatte ich eingetragen, MG gibt an, dass E. Short Kurzform des Namens Elizabeth verwendete und das jeweils wechselnd, je nach der Begleitung, in der sie sich befand. Bingo! Ich hatte gehört, wie man Elizabeth Short manchmal Betty, dann Bess und ein- oder zweimal Betsy nannte. Doch nur Charles Michael Isler, der Zuhälter, hatte von ihr als Liz gesprochen.
Ich habe Liz nicht getötet.
Sag mir, was du weißt!
Ich weiß nur, dass sie bei der City gewesen
ist. Sag mir, was du weißt! Sag mir, was deine Pferdchen dir erzählt haben, du syphilitischer Zuhälter!
Und dann kam die Erleuchtung. Fritzis und Johnnys geflüsterte Unterhaltung auf der Fahrt hinaus ins Valley.
Dass ich kein Puppenjunge bin. Homos können nicht fertig bringen, was ich geschafft habe. Sei still, verdammt nochmal!
Ich rannte nach draußen auf den Gang, fütterte das Münztelefon und wählte Russ Millards Nummer im Dezernat.
Hauskommission Lieutenant Millard.
Russ, ich bin's, Bucky. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich kann jetzt nicht darüber sprechen, aber du musst mir einen Gefallen tun.
Es geht um Elizabeth.
Ja, verdammt, Russ!
Ruhig,
Junge, sei Okay, okay, okay. Ich brauche Charles Michael Islers Akte von der Sitte. Er hat 3 Vorstrafen wegen Zuhälterei, also muss er dort aktenkundig sein.
Und?
Ich möchte, dass überprüft wird, wo sich Fritzi und Johnny Vogel zwischen dem 10. und 15. Januar aufgehalten haben.
Was willst du damit sagen?
Ich sage nur, vielleicht.
17 Minuten später läutete das Telefon. Ich riss den Hörer von der Kabel.
Russ, was hast du rausgekriegt?
Die Akte fehlt. Ich hab's erst nachgesehen. Alles war sehr schlappig wieder eingestellt und ich vermute, dass sie erst kürzlich geklaut worden ist. Ich hätte gerne eine Erklärung für
Jetzt Alter. Nicht. Wir treffen uns heute Abend hier. Spät. Falls sie noch nicht da sein sollte, warte auf mich. Später, Padre. Im El Nido.
Ich bin in Johnny Vogels Wohnung eingebrochen. Soll ich weiterreden? In der untersten Schublade einer Kommode im Schlafzimmer verwahrt der liebe Johnny schwarze Lederkleidung, Ketten, Peitschen und Stachelhalsbänder. Tijuana-Kondome, die ein Glied 10 cm länger machen und pornografische Bücher. Nahaufnahmen von Nadelanstichen, abblätterndem Nagellack und von stierenden Augen, besinnungslos von Drogen. Allerdings keine Spur von Betty Short, Lorna Martelkova und von den Sklavenmädchen aus der Hölle.
Ist das alles?
Nein. Ich bin auch in Fritzi Vogels Wohnung eingebrochen. Auch da bin ich fündig geworden. Fritzi sammelt Bilanzen, Listen von Bankauszügen und anderen Effekten, Aufstellungen über Vermögenswerte und Kontenbewegungen von Kriminellen, denen das Department juristisch nicht beikommen kann. Entweder legt er den Ganoven mit den Informationen aus der vollständigen Akte die Daumenschrauben an, oder er verkauft ihnen Tipps, wann seitens der Bundesfinanzbehörde etwas gegen sie im Busch ist.
Ist das jetzt alles?
Nein. Fritzi hat auch eine Kartei angelegt. Überführte Straftäterarchiv Sittendezernat. Ich habe ihnen alles aufgeschrieben. Die Kartei enthält Einzelheiten von Festnahmen, Angaben über den Modus operandi und die zahlreichen Geständnisse von Charles Michael Isler. Männlich, weißer, geboren in Joplin, Missouri im Jahre 1911. Seine Kontaktadressen. Ein von seinem Bewährungshelfer im Juni 46 angelegtes Verzeichnis seiner Huren führt die Namen von 6 Girls auf. Zusammen mit Telefonnummern, dem Wohnsitz zur Zeit der Festnahme und Angaben über ihre Vorstrafen wegen Prostitution. Und dann noch die Namen von 4 weiteren Frauen. Der dritte Name lautet Liz Short, mit dem Zusatz nur gelegentlich. Und dann gab es da eine Karteikarte mit dem Namen Sally Stinson.
Sally Stinson stand in Betty Shorts kleinem schwarzen Büchlein.
Hinter ihrem Namen auf die Karteikarte hat jemand geschrieben, Betätigungsfeld Bildnorbar, Kongressteilnehmer.
Ist das alles?
Ja.
Erklär's mir.
Von allem anderen einmal abgesehen, steht fest, dass Charlie Isler Betty Short gekannt haben muss. Betty wiederum kannte Sally Stinson, die im Bildmoor ihre Freier aufgabelte. Fritz Vogel hat nicht gewollt, dass jemand davon erfährt. Er hat die Folterszene im Lagerhaus wahrscheinlich inszeniert, um herauszufinden, wie viel Sally oder die anderen Mädchen Isler über Betty und die Männer erzählt hatte, mit denen sie kürzlich zu tun gehabt hat. Mellert hatte sich vor dem Bild Elizabeth Shorts an der Wand aufgebaut.
Wir machen Fortschritte, Liebes.
Dann reichte er mir förmlich die Hand. Ich nahm wieder meinen Schichtdienst auf und Russ schickte die Männer los, die nach Sally Stinson suchen sollten. Einen Tag später rief er mich zu Hause an.
Charles Isler hat einen Anwalt aufgetrieben, der eine Habeas Corpus Klage für ihn angestrengt hat. Vor 3 Wochen hat man ihn aus der Nervenklinik Miraloma entlassen müssen. Seine Wohnung in L.A. steht leer. Der ist unauffindbar. Das ist ein schwerer Rückschlag. Doch zum Ausgleich dafür finden wir für Vogels Erpressungen reichlich Bestätigung. Angefangen von seinem Dienst beim Betrugsdezernat 1934 bis zu seiner derzeitigen Stellung in der Hauptkriminalabteilung hat Vogel jeden einzelnen Mann, der in den Finanzberichten des LAPD FBI genannt wird, festgenommen. Und die Bundesbehörde hat keinen einzigen von ihnen angeklagt.
Ich stand für Donnerstag auf dem Dienstplan und stand früh auf, um einen langen Vormittag mit der großen Akte zu verbringen.
Ja, bitte?
Russ hier. Bucky, wir haben Sally Stinson. Wir treffen uns in einer halben Stunde in 1546 North Havenhurst.
Was hast du denn diesmal wieder vergessen? Oh, Scheiße.
Sally Stinson war eine nicht mehr ganz junge Blondine mit Hochfrisur und verschmiertem Make-up.
Nein, Roosevelt, hören Sie mal, ich habe in der letzten Zeit die Jungs vom Sheriffbüro reichlich gespickt, also mit Geld ist bei mir nichts mehr drin. Oder seid ihr auf eine Spritztour vorbeigekommen?
Miss Stinson, wir sind hier wegen Liz Short und Charlie Isler. Und entweder wir erledigen das gleich hier oder im Frauengefängnis.
Ach, hören Sie mal, das habe ich doch dem anderen Kerl schon alles erzählt.
Wir haben mit dem anderen Kerl nichts zu tun. Wir möchten mit Ihnen nur über Betty Short reden.
Und er wird nichts erfahren?
Nein, das ist streng vertraulich.
Sally trat zur Seite. Russ und ich betraten ein Zimmer von überwältigender Schäbigkeit. Billig Möbel, kahle Wände. In einer Ecke abgestellte Koffer für ein schnelles Verduften.
Ich weiß nicht, wer sie umgebracht hat, ehrlich.
Na gut, aber fangen wir mal ganz von vorn an. Wann sind Sie Liz Short begegnet?
Sally kratzte sich zwischen den Schenkeln.
Im vergangenen Sommer, im Juni vielleicht.
Wo?
Na, in der Bar vom Yorkshire House Grill in der Innenstadt. Das meinte sie ja pleite und Charlie hat sie gefragt, ob sie nicht auf die Schnelle einen 20er machen wollte und dann hat Liz ja gesagt und Charlie hat uns zu so einem Kongress von Leuten aus der Textilbranche ins Mayflower geschickt.
Und?
Oh, Liz war verdammt gut und sie hatte den Tick, dass sie ihre Strümpfe dabei anbehalten wollte, aber ansonsten eine richtige Virtuosin, wirklich reif für einen Oscar.
Wissen Sie, ob Liz je bei pornografischen Filmen mitgemacht hat?
Nee, aber wenn, dann wäre sie bestimmt gut gewesen.
Kennen Sie einen Mann namens Walter Duke Wellington?
Nein.
Linda Martin?
Nee.
Haben Sie noch mehr solche Sachen mit Liz gemacht?
Ja, im vergangenen Sommer 4 oder 5 Mal, so Hoteljobs, immer bei Kongressen.
Und fallen Ihnen dabei irgendwelche Namen ein, Organisationen, Beschreibungen?
Sally kratzt sich
im Schritt. Mächter Polizist, Mein erstes Gebot lautet, die Augen immer fest zusammen und vergessen. Und darin bin ich auch sehr gut.
Hat sich einer der Hoteljobs in Biltmore abgespielt?
Nein, im Mayflower, im Haciendahaus. Vielleicht noch im Rexford.
Und wie wäre es, wenn Sie uns jetzt erzählen, wo Sie zwischen dem 10. und 15. Januar gewesen sind? Und dann auch noch von dem Kerl berichten, den wir alle nicht leiden können.
Er hört sich ja wirklich an, als hätte ich die Wahl.
Ja, haben Sie auch. Entweder Sie reden jetzt hier mit uns oder ab ins Frauengefängnis.
Können Sie sich erinnern, wo Sie an diesen Tagen gewesen sind, Miss Stinson?
Sally angelte nach Zigaretten und Streichhölzern und zündete sich einen Glimmstängel an.
Jeder, der Liz gekannt hat, kann sich daran erinnern, wo er damals gewesen ist. Das ist so wie mit dem Tag, an dem Roosevelt gestorben ist. Man wünscht sich immer, man könnte die Uhr nochmal zurückdrehen und die Dinge ändern.
Mein Partner wollte nicht unangenehm werden, Miss Stinson. Es ist nur so, dass ihm die Geschichte unter die Haut geht.
Ach so?
Das war ein großartiger Schachzug. Sally Stinson ließ ihre Zigarette zu Boden fallen, trat sie mit dem nackten Fuß aus und klopfte dann auf ihre Koffer.
Am Freitag, den 10. bekam ich einen Anruf in dem Hotel, wo ich gerade war. Ein Kerl sagte, er wäre ein Freund von Charlie und dass er mich für einen Knaben anheuern möchte, den er gut kennt und er es noch nie gemacht hat. Eine 2-Tage-Sitzung in Biltmore und $150. Naja, ich war wieder mal pleite und also habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich die beiden getroffen, so große, fette Kerle in Schale. Und drunter gut versteckt ihre Schießeisen. Naja, dann habe ich gleich gewusst, es sind 2 Bullen, Vater und Sohn. Und dann haben sie mir Geld rübergereicht und Sohnemann stinkt aus dem Maul. Aber ich meine, ich kann Schlimmeres, ja. Also, er nennt mir Daddys Namen und da habe ich es dann wirklich ein bisschen mit der Angst gekriegt, ja. Aber Daddy gibt sich ganz höflich und der Bengel ist so lahm, dass ich ganz sicher weiß, mit dem komme ich schon zurecht.
Sally zündete sich die nächste Zigarette an. Russ reichte mir Fotos der beiden Vogels herüber. Ich gab sie an Sally weiter.
Die sind nicht zu verwechseln.
Dann brannte sie mit der Glut ihrer Chesterfield die Gesichter
aus. Also Vogel hatte eine Suite gemietet. Sohnemann und ich spielten so rum. Und er versuchte mich dazu zu kriegen, mit diesen verrückten Sexinstrumenten, die er mitgebracht hatte, ein bisschen Spaß zu haben. Also ich habe gesagt, nee, damit ist nix. Er verspricht mir dann nochmal ein 20er extra, wenn er mich nur so aus Spaß ganz leicht auspeitschen kann. Da hab ich gesagt, mit mir erst, wenn's in der Hölle schneit. Und dann
hat er auch von Pornofilmen gesprochen, von lesbischem Zeug?
Er redet über Baseball, seinen Pimmel. Er nannte ihn das große Schnitzel. Und soll ich Ihnen mal was sagen? Fehlanzeige.
Erzählen Sie weiter, Miss Stinson.
Naja, dann haben wir halt den ganzen Nachmittag gevögelt und ich habe mir angehört, wie der Knabe die ganze Zeit über die Brooklyn Dodgers und das große Schnitzel gelabert hat, bis ich schon ganz blau im Gesicht war. Ja, dann hat's mir gereicht und dann habe ich gesagt, gehen wir was essen, ein bisschen frische Luft schnappen. Und dann sind wir runter in die Lobby und da saß Liz, mutterseelenallein. Und sie hat mir erzählt, dass sie dringend Geld brauchte. Und weil mir gleich aufgefallen ist, dass sie so einem Mann gut gefällt, dann habe ich da was arrangiert. Und dann sind wir zurück in die Suite und ich konnte eine kleine Erholungspause einlegen, während die beiden im Schlafzimmer sich so getummelt haben. Liz ist dann eine halbe Stunde vor Mitternacht abgehauen. Und dann hat sie mir noch zugeflüstert, kleines Schnitzel. Ja, und dann habe ich sie nicht wiedergesehen, bis ihr Bild in allen Zeitungen war.
Und dann sind Sie und John Vogel wieder zur Sache gekommen. Hat er mit Ihnen über Liz gesprochen?
Er sagte, ihr hätte das große Schnitzel gefallen.
Was hat er denn über Liz gesagt?
Sie hätte seine Art von Spielchen gern mitgemacht.
Welche Spielchen denn?
Herr und Sklavin, Bulle und Hure.
Bitte kommen wir zum Ende.
Also, 2 Tage nachdem Liz in allen Zeitungen war, kam Fritz Vogel zu mir ins Hotel und erzählte mir, Sohnemann hätte zugegeben, dass er es mit ihr getrieben hätte. Also er rief von meinem Apartment irgendeinen seiner Kumpel an und gab ihm den Auftrag, Charlies Akte bei der Sitte zu klauen. Und dann rief er noch jemanden an und drehte fast durch, weil ihm dieser jemand erzählte, dass Charlie schon in Haft wäre und dass er schon Geständnis abgelegt hätte, Liz ermordet zu haben. Und dann hat er mich zusammengeschlagen und mir lauter Fragen gestellt, ob Liz wohl Charlie gegenüber erwähnt haben könnte, dass sie mit dem Sohn von einem Bullen gebumst hätte. Ich habe ihm gesagt, dass Charlie und Liz nur eine Zufallsbekanntschaft gewesen wären, dass er sie nur ein paar Mal anschaffen geschickt hätte und das auch vor vielen, vielen Monaten. Aber er prügelte trotzdem weiter. Naja, und dann hat er noch gesagt, er würde mich umbringen, falls ich der Polizei was von seinem Sohn und der Dahlia erzähle.
Miss Stinson, vorhin haben Sie gesagt, dass Sie Angst bekommen hätten, nachdem John Vogel Ihnen den Namen seines Vaters genannt hatte. Warum?
Ich habe da so eine Geschichte gehört.
Was denn für eine Geschichte?
Wie sie ihn rausgeschmissen haben bei der Sitte. Ich hab gehört, er hätte sich... die Syphilis geholt und wäre total durchgedreht. Er glaubte, er hätte sich bei einer Schwarzen angesteckt. Also hat er dieses Haus in Woods aufgemischt und dann hat er alle Mädchen gezwungen, es nochmal mit ihm zu treiben, bevor er seine Kur anfing.
Danke, Sally.
Komm, wir schnappen uns Johnny.
Wir fuhren mit meinem Wagen in die Innenstadt. Ryan Henleys Verhör noch eine Ampulle Pentotal und eine Spritze übrig, die er jetzt vorn auf das Armaturenbrett legte. Wir fuhren durch eine Gasse hinter der Jesus-Hilft-Mission, als ich ihn entdeckte. Er hatte sich gerade zwei Penner vorgenommen, die in einer Mülltonne wühlten.
Hey, Johnny!
Was machst du denn in Zivil-Bleikert?
Ich versetzte ihm einen Tritt in die Weichzeit. Er knickte vornüber und ich packte seinen Kopf und schlug ihn auf das Wagendach. Johnny gingen die Lichter aus und er sackte zusammen. Ich hielt ihn aufrecht. Russ krempelte seinen linken Ärmel hoch und jagte ihm die Spritze mit dem Wahrheitsserum in die Armbeuge. Jetzt war er völlig hinüber. Im El Nido trug ich ihn die Treppe hoch, warf ihn auf einen Stuhl und fesselte sein linkes Handgelenk an ein Heizungsrohr.
Das Pentotal hält ein paar Stunden vor.
Ich weichte ein Handtuch im Waschbecken ein und drückte es Johnny ins Gesicht. Als er zu husten anfing, nahm ich das Handtuch weg.
Wie heißt du, Junge?
Vogel. John Charles. Aber alle nennen mich Johnny.
Wann bist du geboren?
Am 6. Mai 1922.
Warum haben sie mich geschlagen, Bleikert? Ich habe ihnen doch nie etwas zuleide getan.
Wie heißt dein Vater, Junge?
Sie kennen ihn doch, Lieutenant. Frederick Vogel, abgekürzt Fritzi.
Ist dieselbe Abkürzung wie in Liz? Liz Short?
Ja klar, wie Liz, wie Betty, Beth, Dahlia. Eine Menge Kurznamen.
Denk mal zurück an den letzten Januar, Johnny. Dein Dad wollte, dass du deine Unschuld verlierst, stimmt's?
Ja.
Der hat dir für 2 Tage eine Frau gekauft, stimmt's?
Keine Frau. Jedenfalls keine echte. Eine Hure. Eine Hure. Das ist nicht recht. Das werde ich Daddy sagen.
Und du hast dann auch Liz Short in Biltmore getroffen, stimmt's?
Über Johnnys Gesicht liefen krampfartige Zuckungen. Seine Augenlider flatterten, die Lippen zuckten und seine Stirn
überschwoll. Ja, das stimmt.
Und Liz und du, was habt ihr beide gemacht?
Wir haben 3 Stunden lang 10-mal gestöpselt und Spiele gespielt. Ich habe ihr das große Schnitzel gegeben. Wir haben Hoppereiter gespielt und ich mochte Liz gern. Also habe ich ihr ganz sanft ein bisschen die Peitsche gegeben.
Johnny, hast du Liz getötet?
Nein!
Fettbull warf sich in seinem Stuhl herum.
Ganz ruhig, Junge, ruhig. Nein, wann ist Liz denn gegangen?
Nein, ich hab sie nicht aufgeschnitten.
Ja, wir glauben dir doch, Junge. Also, wann ist Liz denn nun gegangen?
Spät am Samstag. Vielleicht um 12, vielleicht um 1.
Du meinst Sonntagmorgen, ganz früh?
Ja.
Weißt du, wer Liz Short getötet hat?
Nein!
Johnny brach der Schweiß
Nein.
aus. Dasselbe galt auch für mich. Ich gierte nach Tatsachen, um ihn festzunageln. Und jetzt sah es ganz so aus, als hätten er und die Dahlia nur eine flüchtige Affäre für eine Nacht gehabt.
Du hast deinem Vater dann von Liz erzählt, nachdem sie in die Zeitung gekommen war. Stimmt das?
Ja.
Und er hat dir dann von einem Kerl namens Charlie Isler erzählt. Einem Kerl, der für Liz Short den Zuhälter gemacht hat.
Ja.
Und er hat dir auch gesagt, dass sich Isler in Haft befand, weil er ein Geständnis abgelegt hatte.
Ja.
Und jetzt sag mir auch, was er dagegen unternehmen wollte, du Scheißkerl. Und erzähl es mir ganz langsam und genau.
Eddie hat versucht, ihn Bengel dahin zu bringen, Isler laufen zu lassen. Aber der wollte nicht. Daddy kannte diesen Gehilfen im Leichenauhaus, der ihm was schuldete. Und er bekam diese Unfallleiche und hat jedem Bengel seine Idee schmackhaft gemacht. Daddy wollte eigentlich Onkel Bill dafür haben. Aber jeden Bengel sagte, nein, nimm dir Bleikert. Daddy meinte, dass sie es machen würden, weil sie ohne Blanchard, der ihnen immer vorgesagt hat, was zu tun ist, einfach weich wie Knete wären. Eddie meinte, sie wären ein Waschlappen, ein faulter Weichling mit Raffzähnen.
John Charles Vogel, Sie sind festgenommen wegen Begünstigung von Prostitution, der Zurückhaltung von Beweismitteln, wegen Behinderung polizeilicher Ermittlungen und Täterschaft bei Misshandlung ersten Grades und Anstiftung zu schwerer Körperverletzung.
Es ist und bleibt ein einziges Scheißhaus. Bis zur Pensionierung.
Zum Mittag machte ich mich über ein großes Steak her, fuhr dann in die Innenstadt zur Central Station, um meinen regulären Dienst aufzunehmen. Auf dem Weg in den Umkleideraum hörte ich über die Sprechanlage eine Stimme.
Officer Bleikert, sofort im Büro der Einsatzleitung melden. Ist es offen?
Von heute an sind Sie 2 Wochen beurlaubt, Bleikert. Sobald Sie wieder Ihren Dienst antreten, melden Sie sich bei Chief Green. Er wird Ihnen eine andere Abteilung zuweisen.
Warum?
Fritz Vogel hat sich gerade das Gehirn weggepustet. Deswegen.
Ich wollte meine glorreichen Tage auf die einzige Weise beschließen, die mir angemessen erschien. Ich machte mich auf die Suche nach dem verloren gegangenen Mann. Nach 4 Tagen Urlaub brach ich nach Mexiko auf. In Tijuana verteilte ich Pesos und amerikanisches Kleingeld und zeigte Fotos von Lee herum, wobei ich mir die Vierteldollars für Information Importante aufsparte. In Ensenada mietete ich ein Zimmer in einem Hotel unweit des Amüsierviertels. Für $2 bekam ich eine Bude mit Meeresblick, einem Bett mit einer Matratze so dünn wie ein Eierkuchen, einem Waschbecken und einen Schlüssel für die Gemeinschaftstoilette auf dem Gang ausgehändigt. Ich setzte mein leichtes Gepäck auf dem Nachttisch ab. Und als Vorsichtsmaßnahme beim Hinausgehen riss ich mir 2 Haare aus und klebte sie mit Spucke in den Türspalt. Falls die Faschisten, die mein Zimmer durchwühlten, würde ich es wissen. Ich schritt mitten in das Neongewerbe. Buntfarbig schillernde Lichtreklamen blendeten mich. Flame Club. Arturo's Oven. Club Boxeo. Falcon's Lair. Chico's Club Imperial. Boxeo hieß auf Spanisch Boxen, also stattete ich meinen ersten Besuch diesem Schuppen ab. Mexikanische Mädchen tanzten halbnackt auf einem langen Bartresen. In ihren Höschen steckten Dollarnoten. In der hintersten Ecke entdeckte ich einen Alkoven, bedeckt mit Fotos, die Boxer in Kampfpose zeigten. Und tatsächlich entdeckte ich dort auch mich in großer Gesellschaft mit anderen berühmten Halbschwergewichtlern. Eingeklemmt zwischen Gus Lesnovich und Billy Conn. Und da war auch das Foto von Lee gleich neben Joe Louis, gegen den er hätte antreten können, wenn er sich auf Benny Siegels Schiebung eingelassen hätte.
Gegner, dann Partner,
dann Freunde.
Und mit der Freundschaft kam Kay.
Die sich nie zwischen uns stellte.
Sondern unser Leben außerhalb des Polizeidienstes stets mit Stil und
Unbeschwertheit
erfüllte.
Ich liebe dich, Freund.
Bleikert und Blanchard. 2 weiße Hoffnungen, die eine große Zukunft hinter sich hatten. Ich starrte lange Zeit die Bilder an, bis das lärmende Treiben um mich herum verflog und ich mich nicht mehr in einer gepolsterten Mülltonne befand, sondern zurückversetzt wurde in die Jahre 40 und 41, als ich Kampf auf Kampf gewonnen und willige Mädchen gebumst hatte, die alle wie Betty Short ausgesehen hatten. Und Lee sammelte K.O.-Siege und lebte mit Kay zusammen. Und seltsam, plötzlich waren wir wieder eine Familie.
Zuerst Blanchard und jetzt Sie. Wer ist der Nächste? Woody Pat.
Wann haben Sie ihn gesehen?
Vor ein paar Monaten. Als wir im Februar die schweren Regenfälle hatten. Wir müssen uns 10 Stunden lang nur über Boxkämpfe unterhalten haben.
Wo ist er jetzt? Ist er noch in der Stadt?
Ich glaube nicht. Ja, ich habe eine Schwäche für leichtfüßige Techniker wie Sie. Also will ich Ihnen einen Tipp geben. Ich habe gehört, dass Blanchard drüben im Club Satan einen solchen Aufstand gemacht hat, dass er sich mit einer happigen Bestechungssumme bei den Rurales freikaufen musste. Wir gehen 5 Seitenstraßen weiter bis zum Strand, da ist der Satan. Wenden Sie sich an Ernie, den Koch. Er hat alles gesehen. Sagen Sie ihm, dass ich ihn bitte, offen und ehrlich zu Ihnen zu sein. Holen Sie tief Luft, wenn Sie reingehen. Denn da, wo Sie herkommen, haben Sie so einen Schuppen noch nie gesehen.
Der Club Satan war eine Hütte aus Lehmziegeln. Die Bar war eine Pissrinne. Marinesoldaten und Matrosen masturbierten hinein, während sie mit der freien Hand nach nackten Mädchen grapschten, die oben auf dem Tresen hockten. Unter Tischen, die dem Vorraum mit einem Podium für die Band zugekehrt waren, waren Frauen damit beschäftigt, den Gästen einen zu blasen. Ein Kerl im Teufelskostüm rammelte auf einer Matratze ein fettes Weib. Ein Esel mit Teufelshörnern aus rotem Samt, die ihm über die Ohren gestreift waren, stand daneben und fraß friedlich Heu aus einem Korb auf dem Fußboden.
Du willst ein Mann hübscher. Das ist ein Dollar. Mich, ein Mann um die Welt, zwei Dollar.
Ich hatte den Mut, sie mir genauer anzusehen. Sie war alt, fett, ihre Lippen schaufig vom Schanker. Ich zog Geldscheine aus der Tasche und drängte sie ihr auf, ohne hinzusehen, welchen Wert die Noten hatten. Die Nutte machte einen Knicks vor ihrem Nachtclub Jesus.
Bernie, ich muss ihn sehen. Der Mann vom Club Boxeo hat mich geschickt.
Sie führte mich zu einem Vorhang neben der Bühne und dann in einen Gang dahinter, von dem aus Mann in die Küche kam. Ein würziges Aroma kitzelte meine Geschmacksnerven, bis ich das Hinterteil eines Hundekadavers sah, das aus einem Kochtopf ragte. Die Frau redete auf Spanisch mit dem Chef, einem seltsam aussehenden Burschen, der halb Mexikaner, halb Chinese sein musste. Er nickte mir zu und kam zu mir heran. Ich hatte das Foto von Lee und meine Dienstmarke schon in der Hand.
Dein Freund trinkt 14 große von meinem besten Mezcal, außer Rekord. Das hat gefallen mir. Er hat auf tote Frau viele Toasts ausgebracht. War mir egal, aber er wollte mir Eselschau versauen. Und das ich nicht dulden.
Was ist passiert?
4 meiner Männer, er geschafft. 5 du nicht. Rurales ihn nach Hause bringen, wo er kann ausschlafen. Finito.
Ich ging durch die Hintertür hinaus und zurück in mein Hotel. Die Haare im Türspalt waren verschwunden. Ich zog meinen 38er und trat die Tür auf. Ein Weißer saß mit bereits erhobenen Händen im Stuhl neben dem Bett, wandte mir sein Gesicht zu, in dem ein entwaffnendes Lächeln stand.
Immer mit der Ruhe, Junge. Ich bin ein Freund. Ich bin nicht bewaffnet. Und falls Sie mir nicht glauben, können Sie mich gleich filzen.
Ich deutete mit meinem Revolver zur Wand. Der Mann stand auf und legte die Arme über den Kopf erhoben, die Handflächen gegen die Wand, spreizte die Beine. Ihm den 38er an die Wirbelsäule drückend, tastete ich ihn ab, fand ein von einem Clip zusammengehaltenes Geldbündel, Schlüssel und einen fettigen Kamm. Den Lauf fest in seinem Rücken untersuchte ich das Geldbündel. Die Banknoten waren US-Währung. In einer Klarsichthülle steckte eine kalifornische Zulassung als Privatdetektiv. Sie war ausgestellt auf den Namen Milton Dolphin und seine Geschäftsadresse lautete 986 Copa d'Oro in San Diego.
Das Geld da ist eine Lappalie im Vergleich zu dem, was Blanchard in den Fingern hatte. Sie und ich, wir könnten Partner werden und uns eine goldene Nase...
Ich trat ihm die Beine weg. Dolphin flog auf den Boden und schluckte Staub vom Teppich.
Wie kommt's, dass Sie mit mir zusammenarbeiten wollen?
Ich zog den Stuhl heran und stellte ihn vor ihm auf. Dolphin kam auf die Beine, klopfte seinen Anzug ab und ließ sich darauf fallen. Ich steckte mein Schießeisen zurück ins Halfter.
Schön langsam und alles von Anfang an.
Vor ungefähr einem Monat kam eine Mexikanerin in mein Büro in Dago. Mächtig aufgedonnert und kiloweise Make-up im Gesicht erworben. Sonst mächtig schick herausgeputzt. Sie bot mir $500, damit ich Blanchard für sie finden sollte. Dann sagte sie mir, er wäre irgendwo in der Gegend von Tijuana oder Ensenada. Sie erklärte, er wäre ein Bulle aus Los Angeles, ein Draufgänger. Ich holte bei meinen Verbindungsleuten in Tijuana Erkundigungen über ihn ein und erfuhr, dass Blanchard gegen Ende Januar in Tijuana gewesen war. Schlägereien angefangen, schwer gesoffen und mit einer Menge Kies um sich geworfen hatte. Dann berichtete mir ein Kumpel bei der Grenzpolizei, dass er sich in Ensenada versteckt hält und Schutzgelder an die Rurales zahlt. Die stillhalten, wenn er sich besäuft und in der Stadt Zoff macht. Okay. Also kam ich hierher und nahm die Beschattung von Blanchard auf, der hier den reichen Gringo markierte. Er verteilte hier so viel Kies unter die Leute, dass ich mir sicher war, dass da noch mehr sein musste. Sehr viel mehr. Und jetzt wird's interessant. Es gab da so ein armseliges Würstchen, einen Rurale, der von dem Segen nichts abbekam. Und der steckte mir, er hätte mit angehört, wie Blanchard 2 Rurales in Zivil angeheuert hat, die Ende Januar 2 Feinde von ihm in Tijuana umlegen sollten. Also bin ich zurück nach Tijuana gefahren, hab die Bullen dort ein bisschen geschmiert und dabei erfahren, dass am 23. Januar 2 Kerle namens Robert DeWitt und Felix Chasco weggepustet worden sind. Ich habe meinen Partner in Diego angerufen und eine Nachricht für die Mexikanerin durchgegeben. Ungefähr mit dem Wortlaut, Blanchard ist in Ensenada, wohlbehütet von den Rurales, die wahrscheinlich der Witte und Chasco in seinem Auftrag kalt gemacht haben.
Wie hieß diese Frau?
Sie nannte mir den Namen Dolores Garcia. Aber der war bestimmt erfunden. Wollen Sie auch noch den Rest hören?
Rapidamente.
Okay. Also, ich kehrte zurück nach Ensenada. Und wissen Sie was? Dieser verdammte Blanchard war einfach verschwunden. Dann sah ich einen Penner, der Blanchards alte Lederjacke trug. Und dann diesen anderen Typ, der sein Sweatshirt mit dem Aufdruck Legion Stadium anhatte. Wenn er tatsächlich Ihr bester Kumpel gewesen ist, halten Sie sich fest. Soll ich weitermachen, Junge?
Bis zum bitteren Ende.
Er ist tot. Man hat ihn mit einer Axt zerstückelt. Penner haben ihn gefunden. Sie sind in das Haus eingebrochen, in dem er übernachtete. Und einer von ihnen hat freiwillig geplaudert, um zu verhindern, dass man ihnen die Sache anhängt. Vasquez, das ist der Boss der Rurales hier, hat sie mit ein paar Pesos abgefunden, damit sie den Mund halten, und hat ihnen Sachen zum Anziehen von Blanchard gegeben. Und dann haben ihn Rurales draußen vor der Stadt verscharrt. Ich habe Gerüchte gehört, dass von dem Geld nichts gefunden worden ist, aber ich bin am Ball geblieben. Weil ich mir dachte, dass Blanchard ein heißes Eisen war und früher oder später irgendein amerikanischer Bulle aufkreuzen würde, um nach ihm zu suchen. Als Sie dann im Boxeo-Club aufgetaucht sind, wusste ich Bescheid. Sie haben Blanchard gekannt. Sie müssten eigentlich...
Er sprang auf und kippte ihn mitsamt seinem Stuhl nach hinten. Mein Schlager erwischte ihn am Hals und als er zu Boden ging, musste er wieder Staub schlucken. Ich drückte ihm meinen Revolver ins Genick.
Ich habe ihn nicht umgebracht und ich lege mich nicht quer, wenn Sie den finden, der es getan hat. Bitte, Leugert, verdammt!
Wie soll ich wissen, dass das alles auch wahr ist, was Sie mir erzählt haben?
Unten am Strand gibt es eine Sandgrube. Da laden die Rurales Leichen ab. Eine Meute von Kindern hat mir erzählt, sie hätten dort um die Zeit, als man angeblich auf der Suche nach Blanchard gewesen ist, ein paar Uniformierte dabei beobachtet, wie sie dort einen Leichnam verscharrten, bei dem es sich vielleicht um Blanchard gehandelt haben könnte. Verdammt, Mann, das ist die Wahrheit!
Dann führen Sie mich hin.
Das Massengrab lag 15 Kilometer südlich von Ensenada, nur wenige Meter abseits der Küstenstraße auf einem Hügel mit Blick auf den Ozean. Ein großes brennendes Kreuz markierte die Stelle.
Es ist nicht das, was Sie glauben! Die Einheimischen hier lassen das verdammte Ding Tag und Nacht brennen, weil sie nicht wissen, wer dort begraben ist. Viele von ihnen haben Angehörige, die vermisst werden.
Wir stapften hinein in die Sandgrube. Der weiche Boden machte das Vorwärtskommen mühselig. Der Schein des brennenden Kreuzes warf gespenstisches Licht auf die Votivgaben. Kleine Blumensträuße und Heiligenstatuetten, die hier und da auf dem Kamm eines Hügels niedergelegt worden waren.
Die Gringos! Wir werden auf der anderen Seite des Hügels verscharrt.
Ich spürte, wie unter meinen Füßen knackend Knochen zerbrachen. Wir erstiegen eine Düne und Dolphin winkte mit seiner Fackel zu einer zerfetzten amerikanischen Flagge hin, die in den Sand gesteckt war.
Los! Graben!
Dolphin machte sich an die Arbeit. Ich musste an Gespenster denken. Betty Short und Laurie Blanchard. Ich wartete darauf, dass die Schaufel auf Knochen stieß. Als es dann zum ersten Mal wirklich geschah, sagte ich einen Psalm auf, den mein Alter mir eingetrichtert hatte. Ich wusste nicht mehr, ob ich mir Lee lebendig und voll Schmerz und Qual wünschte oder tot im großen Nirgendwo. Und ich stieß Dolphin weg und fing selbst an zu graben. Mit der ersten Schaufel legte ich den Schädel des Matrosen frei. Mit der zweiten stieß ich in den Stoff seiner Jacke und trennte die obere Hälfte vom Rest des Skeletts ab. Beine waren bereits zerbröckelt. Ich setzte die Schaufel daneben und hob Sand aus, in dem kleine Quarzsplitter aufblinkten. Dann kamen große Nester mit Würmern und Eingeweiden und eine blutgetränkte Krinoline und Sand und viele Knochen und nichts. Und dann sah ich sonnenverbrannte helle Haut und blonde Augenbrauen, umgeben von Narbengewebe, geklammert und genäht, das mir vertraut vorkam. Dann lächelte Lee wie die Dahlia, mit Würmern, die an seinen Mundrändern wimmelten, und toten Löchern, wo einst die Augen gewesen waren. Ich warf die Schaufel hin und lief davon. Dolphin rief hinter mir her.
Und das Geld!
Die Morgendämmerung stieg über den Hügeln von Hollywood auf, als ich an Kays Tür klopfte.
Dwight.
Kay.
Lee ist tot.
Ich ging hinein. Wunderte mich, wie schön der Raum eingerichtet war. Und ich setzte mich zum ersten Mal in Lees Lieblingssessel.
Die Rurales oder irgendeine Mexikanerin oder deren Freunde haben ihn umgebracht. Er hat Rurales angeheuert, um DeWitt ermorden zu lassen. Aber das ist völlig belanglos. Wir müssen Millard anrufen.
Du wirst Lee sehr verletzen, wenn du in dieser Sache den wilden Mann spielst.
Man kann niemandem wehtun, der schon tot ist.
Oh doch. Das kann man, Babe.
Und nenn mich nicht so. So hat er dich genannt.
Du kannst ihm wehtun und du kannst uns wehtun.
Dann sag mir, warum. Babe.
Lee hatte den Boulevard Citizens Bankraub geplant und sich drei Männer beschafft, die ihm dabei helfen sollten. Er hatte sich aus dem Vertrag mit Ben Siegel freigekauft und das kostete ihn sein ganzes Geld, das er als Boxer verdient hatte. Zwei der Männer wurden während des Raubüberfalls getötet, einer flüchtete nach Kanada und Lee war der vierte. Lee hat Bobby die Sache untergeschoben, weil er ihn wegen der schrecklichen Sachen hasste, die er mit mir gemacht hat. Als Lee erfuhr, dass Bobby auf Bewährung freikommen würde, ging er zu Ben Siegel und versuchte, ihn von ihm umbringen zu lassen. Siegel weigerte sich und ich sagte Lee, das wäre jetzt auch ganz gleichgültig, da wir ja zu dritt wären und uns die Wahrheit nicht wehtun könnte. Dann tauchte kurz vor Silvester der dritte Mann aus dem Banküberfall auf. Er wusste, dass Bobby DeWitt vorzeitig entlassen werden würde, und er stellte eine erpresserische Forderung, Lee sollte ihm $10,000 zahlen. Oder wollte Bobby erzählen, dass Lee den Raub geplant und ihm in die Schuhe geschoben hatte. Der Mann nannte Lee als letzte Frist den Tag vor Bobbys Entlassung. Lee hielt ihn hin, ging dann zu Ben Siegel, von dem er sich das Geld leihen wollte. Siegel gab ihm nichts und Lee bat, dass er den Mann für ihn töten sollte. Aber auch das tat er nicht. Lee brachte in Erfahrung, dass der Mann sich mit einigen Negern abgab, die mit Marihuana handelten und er...
Ich sah es auf mich zukommen, riesig und in schwarzen Lettern. Wie die Schlagzeilen, die es mir damals eingebracht hatte.
Dieser Mann hieß Baxter Fitch. Siegel wollte Lee nicht helfen, also benutzte er dich. Die Männer waren bewaffnet, sodass ihr juristisch gesehen wohl im Recht gewesen seid. Und ich vermute, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass niemand die Angelegenheit näher untersucht hat. Dann ereignete sich diese Short-Sache. Und Lee sprang gleich darauf an, wegen seiner kleinen Schwester. Und aus welchen anderen Gründen auch immer. Er hatte Angst, dass Fitch bereits mit Bobby gesprochen haben könnte. Dass Bobby von dem abgekarteten Spiel wusste. Er wollte ihn töten oder umbringen lassen. Und ich bat und bettelte, dass er nichts unternehmen sollte. Da doch niemand Bobby Glauben schenken würde und er sich nicht auch noch mit ihm anlegen müsste. Wäre da nicht dieses verdammte tote Mädchen gewesen, hätte ich ihn vielleicht umstimmen können. Aber der Fall zog sich dann nach Mexiko hinüber und dahin sind dann ja auch Bobby und Lee und du. Ich wusste, dass es mit dem schönen Märchen vorbei ist. So steht es. Nein. Diesmal machst du nicht wieder deinen berühmten Bucky Blackheart-Abgang. Bobby hat Fotos von mir aufgenommen und das hat Lee gestoppt. Er hat mich seinen Freunden angeboten und mich mit einem Abziehleder verprügelt. Auch dem hat Lee ein Ende gemacht. Er wollte mich lieben, nicht ficken. Und er wollte auch, dass wir beide zusammen sind. Und wenn du von ihm nicht so eingeschüchtert gewesen wärst, hättest du es auch gewusst. Wir dürfen seinen Namen nicht in den Dreck ziehen. Wir müssen alles auf sich beruhen lassen und ihm vergeben und weitermachen. Nur wir beide.
Ich trat die Flucht an, bevor Kay auch noch den Rest des Trios zerstören konnte. Die nächste Woche verbarrikadierte ich mich in meiner Wohnung und brachte den Rest meines Urlaubs herum. Es war alles so klar. Das Geld, das Lee in Mexiko ausgegeben hatte, war vermutlich von der Beute aus dem Boulevard Citizens Bankraub abgezweigt worden. Silvester hatte ich ihn weinen hören. Einige Tage davor hatte Baxter Fitch ihn zu erpressen versucht. Kurz vor der Schießerei hatte Lee am Telefon mit einem Spitzel gesprochen, angeblich über Junior Nash. Der Spitzel hatte Fitch und die Schwarzen aufgestöbert. Und als Lee zurück zum Wagen gekommen war, hatte er ausgesehen, als erblicke er Gespenster. 10 Minuten später waren 4 Männer tot.
Alles, was noch passieren könnte.
In der Nacht, in der ich Madeline Sprague begegnet war, hatte Kay Lee angeschrien. Es war alles so klar. Es war gerade Pause. Kay stand mitten auf dem Schulhof und beaufsichtigte Kinder, die sich im Sandkasten tummelten. Ich sah ihr eine Weile aus dem Wagen zu und ging dann zu ihr hin.
Weit. Bist du hergekommen, um mir etwas zu sagen?
Ja. Willst du mich heiraten?
Und alles andere begraben wir? Auch dieses verflixte tote Mädchen?
Ja, auch sie.
Dann ja.
3 Tage später, am 2. März 1947, wurden wir getraut. Es ging im Eilverfahren. Das Jawort nahm uns der protestantische Pfarrer beim LAPD ab. Russ Millard war Trauzeuge und Harry Sears war einer unserer Gäste. Anfangs stotterte er noch und jetzt konnte ich zum ersten Mal beobachten, dass es genau nach dem 4. Drink aufhörte. Ich holte den alten Mann aus dem Pflegeheim und er hatte keine Ahnung, wer ich war. Doch immerhin schien er sehr vergnügt. Er bediente sich aus Harrys Flachmann, trieb neckische Spielchen mit Kay und hüpfte nach der Musik aus dem Radio herum. Bei Einbruch der Dunkelheit war der Hof voller Leute, die ich nicht kannte. Gegen 2 Uhr früh machten die Clubs am Strip dicht und Nachtschwärmer aus dem Trocadero und Mocambo betraten die Szene. Und Errol Flynn hing eine Weile bei uns herum, tauschte seine Texas-Jacke gegen meine Dienstjacke mitsamt der Erkennungsmarke und den Auszeichnungen von der Polizeischule. Wäre da nicht das Gewitter gekommen, hätte es noch endlos so weitergehen können. Und so wollte ich es auch. Aber unter leidenschaftlichen Küssen und Umarmungen löste sich die Party auf. Und Russ fuhr den alten Mann zurück ins Pflegeheim. Kay Lake Bleichert und ich zogen uns ins Schlafzimmer zurück, um die Ehe zu vollziehen. Und ich ließ das Radio an, das mir helfen sollte, nicht an Betty Shaw zu denken. Es war nicht nötig. Sie kam mir keine Sekunde in den Sinn.
Die Schwarze Dahlia, Teil 4. Ein Hörspiel von James Ellroy. Aus dem Amerikanischen von Jürgen Behrens. Es sprachen Christoph Eichhorn, Bettina Engelhardt, Wolfgang Feige, Silvester Groth, Peter Harting, Corinna Kirchhoff, Herbert Knaup, Dietmar Müß, Bert Oberdorfer, Benjamin Reding, Reinhard Schulert, Ellen Schulz, Peter Siegenthaler, Walter Spiske, Charles Wirtz und andere mehr. Ton und Technik Theresia Singer und Matthias Fischenich. Regieassistenz Peter Gräser. Bearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks von 1996.